Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Stellt euch drei Mädchen vor, Leni, Sophie und Nele. Wenn man sie so sieht, mit ihren perfekt sitzenden Zöpfen und den glänzenden Lackschuhen, könnte man fast meinen, sie seien kleine Engel. Aber lasst euch nicht täuschen. Diese drei sind die unangefochtenen Herrscherinnen des Trotzes. In ihrem Wortschatz existiert kein Danke und schon gar kein Bitte. Wenn Leni etwas will, dann knallt sie mit der Faust auf den Tisch, bis das Porzellan tanzt. Wenn Sophie nicht bekommt, was sie will, rollt sie so heftig mit den Augen, dass man meinen könnte, sie wolle die Decke inspizieren. Und Nele? Nele ist eine Meisterin darin, ihre Eltern einfach wie Luft zu behandeln, während sie ihre schmutzigen Schuhe auf dem hellen Sofa abstreift. Sie sind rotzfrei, sie sind laut und sie denken, dass die ganze Welt nur dazu da ist, ihre Launen zu bedienen. Doch heute führt ihre Reise nicht in den nächsten Spielzeugladen oder in den schicken Freizeitpark. Heute hat die Burggruselreisen GmbH die Urlaubsplanung übernommen und die versteht keinen Spaß bei ungezogenen Blagen. Schloss Schlammstein ragt vor ihnen aus dem grauen Ödland empor wie der abgebrochene, krumme Zahn eines uralten Riesen. Der Himmel darüber ist nicht einfach nur bewölkt, er wirkt wie eine schwere, schmutzige Decke aus Blei, die jede Hoffnung auf Sonnenlicht erstickt. Echt jetzt, mault Leni und verzieht das Gesicht, als hätte sie in eine saure Zitrone gebissen. Sie tritt mit Absicht in eine tiefe, modrige Pfütze, sodass der dunkle Schlamm an ihren weißen Kniestrümpfen hochspritzt. Das ist ja voll die hässliche Bruchbude! Ich will hier nicht bleiben, das stinkt nach totem Hund! Sophie und Nele kichern hämisch und stimmen sofort in das Gezeter ein, während sie ihren Eltern folgen. Doch die Eltern wirken seltsam. Sie gehen steif, den Blick starr nach vorn gerichtet, als wären sie ferngesteuerte Marionetten, die über die morsche, ächzende Zugbrücke schreiten. Das Holz unter ihren Füßen stöhnt, bei jedem Schritt wie ein altes Skelett, das nach Jahrhunderten mühsam aus dem Grab kriecht. Plötzlich bleibt die Welt stehen, ein Nebel, so zäh, klebrig und undurchsichtig wie vergessener Vanillepudding, schiebt sich lautlos und unaufhaltsam zwischen die Mädchen und ihre Eltern. Es geschieht in absoluter Stille. Von einer Sekunde auf die andere sehen die Mädchen ihre eigene Hand vor Augen nicht mehr. Mama? Papa? Wo seid ihr? Das ist nicht witzig, kreischt Nele, doch ihre Stimme wird von der feuchten Wand des Nebels einfach verschluckt. Dann zerreißt ein Geräusch die Luft, das so gewaltig ist wie ein direkter Donnerschlag. Krack, bumm! Ein massives Fallgitter aus schwarzem, rostigem Eisen donnert mit einer solchen Wucht herab, dass das gesamte Schlossfundament erzittert. Metall, kreischt auf Stein, Funken sprühen wie die aufblitzenden Augen eines Raubtiers in der Dunkelheit. Als sich der Dunst für einen winzigen Moment lichtet, sieht Leni ihre Mutter auf der anderen Seite des Gitters stehen. Sie weint nicht, sie ruft nicht nach ihnen. Sie steht einfach nur da und lächelt. Es ist ein kaltes, zufriedenes Lächeln, das keine Wärme spendet. Es ist das Siegel der Burggruselreisen GmbH. Die Spezialbehandlung für ungezogene Zicken hat offiziell begonnen.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Das Zetern hat nun ein Ende. krächzte eine Stimme, die so trocken und brüchig klang wie uraltes Pergament, das man in den Händen zerknüllt. Leni, Sophie und Nele wirbelten herum, die Herzen hämmerten ihnen gegen die Rippen wie gefangene Vögel im Käfig. Aus dem tiefsten, schwärzesten Schatten einer Mauernische schellte sich eine Gestalt hervor. Sie war klein, fast so klein wie die Mädchen selbst, aber ihre Aura war uralt und boshaft. Das Wesen trug einen Kapuzenmantel aus verfilztem, stinkendem Ziegenhaar, das nach nassem Hund und jahrhundertealtem Gruftstaub roch. In der knochigen, fast krallenartigen Hand hielt es eine Laterne, doch darin brannte kein freundliches Kerzenlicht. Stattdessen zappelte im Inneren ein kleiner, bläulich leuchtender Geist, dessen lautloses Schreien den Glaskolben zum Vibrieren brachte. »Ich bin der Kerkermeister Knochpelz«, sagte das Wesen, und beim Sprechen entblößte es Zähne, die aussahen wie verwitterte, gelbe Grabsteine auf einem vergessenen Friedhof. Leni wollte gerade tief Luft holen, um dem kleinen Kerl eine ihrer schärfsten Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Doch ihr Mund fühlte sich plötzlich trocken an, wie die Wüste, ihre Zunge war schwer wie Blei. Eure Eltern genießen derweil den saftigen Braten und den schweren Wein im goldenen Rittersaal, fuhr Knochpelz fort, und seine Stimme troff vor hämischer Freude. Dort brennen die Kamine warm und hell, aber für euch drei kleinen Dieven wurde der Tisch ganz woanders gedeckt, ganz weit unten, wo die Schatten wohnen. Knochpelz kicherte, ein Geräusch wie das Klappern von trockenen Knochen auf Stein, und berührte mit seinem langen, knochigen Zeigefinger eine verborgene Rune an der feuchten Wand. Mit einem hölzernen Ächzen, das wie ein letzter Seufzer klang, gab der Boden unter den Füßen der Mädchen schlagartig nach, ein langes, magerschütterndes Geräusch. Haltet durch den finsteren Schacht, während sie eine endlose Rutsche aus glitschigem Algenstein hinunterrasten. Die Kälte des Algenschleims drang sofort durch ihre feinen Kleider, klebrig und nass wie die Finger eines Ertrinkenden, die nach ihnen griffen. Sie wirbelten durch die Dunkelheit tiefer und tiefer in die Eingeweide des Schlosses vorbei, an den uralten Fundamenten dorthin, wo das Licht der Sonne seit tausend Jahren keine Erlaubnis mehr hatte, auch nur einen einzigen Strahl zu spenden. Schließlich landeten sie unsanft auf einem gigantischen Berg aus altem, beißend stinkendem Stroh. Hier unten war's nicht kalt, sondern drückend, fast unerträglich heiß. Ein rötlicher, pulsierender Schein tanzte an den feuchten Wänden wie das Blut in einer riesigen, verborgenen Ader. Als Mia sich den Staub aus den Augen rieb, stockte ihr der Atem. Sie waren im Folterkeller angekommen. Wir haben ganz besonderen Besuch, flüsterte eine Gestalt, die im flackernden Schein des Feuers am riesigen Blasebalg stand. Es war ein wahrer Hühner von einem Mann, ein Riese mit einer Schürze aus grobem, dunklem Leder, die übersät war mit Flecken, deren Ursprung man lieber nicht wissen wollte. Er hielt ein weißglühendes Eisen in der Hand, das so intensiv leuchtete, dass es die Dunkelheit in den Ecken des Raumes förmlich wegätzte. Sophie wollte gerade zu einem ihrer berüchtigten Schreianfälle ansetzen, um gegen diese Unverschämtheit zu protestieren. Doch als sie in das linke Auge des Riesen blickte, das rot glühte wie eine frische Kohle direkt aus dem Schlund eines Vulkans, erstarrte sie zur Salzsäule. Ihr Schrei blieb als trockener Kloß in ihrer Kehle stecken.
»Das ist Meister Glutauge«,
zischte Knochpelz, der plötzlich wieder wie ein Schatten hinter einer massiven Säule aufgetaucht war. Der Riese kam einen schweren Schritt näher, der Boden unter seinen Stiefeln schien zu erzittern. Die Hitze des glühenden Eisens war so gewaltig, dass sie die Luft vor Neles Gesicht versenkte.
»In diesem Keller machen wir aus wilden Wölfen zahme kleine Lämmer. Und wir fangen bei euch an, ihr kleinen, verzogenen Kröten.«
Mein hartes, metallisches Klirr ließ die Mädchen bis ins Mark zusammenfahren, als Gluttauge das glühende Eisen auf einen gewaltigen Amboss fallen ließ, dass die Funken wie bösartige kleine Sterne durch den Raum spritzten.
Hier unten gibt es keine goldenen Spiegel, in denen ihr eure hübschen Gesichter bewundern könnt, grollte der Riese, und seine Stimme war so tief, dass sie die Magenwände der Mädchen zum Vibrieren brachte. Hier unten zählen keine Markenklamotten und keine teuren Wünsche. Hier unten zählt nur die nackte Wahrheit eurer Taten. Mit einem lauten, gequälten Quietschen öffnete sich eine schwere Klappe im Steinboden, direkt neben der züngelnden Esse. Ein pechschwarzer, zäher Dampf stieg auf, der intensiv nach verbranntem Lakritz, altem Schweiß und der nackten, kalten Angst roch.
Das Bad der Widerworte, raunte Knochpelz hämisch.
In dem Loch brodelte eine Flüssigkeit wie flüssiges Pech, in der hunderte kleiner Schatten wie winzige Hände nach oben griffen und dabei unverständliche, beleidigende Worte flüsterten. Eine von ihnen musste nun Mut beweisen. Wer von den stolzen Mädchen würde sich als erste die Hände schmutzig machen, um den Weg in die Freiheit zu finden?
Leni starrte mit geweiteten Augen in die brodelnde Schwärze des Lochs. Ich mache das nicht. Das ist ekelhaft. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Schrie sie mit letzter Kraft. Doch ihre Stimme klang in dem riesigen Gewölbe verloren und hohl. Knochpelz trat vor und hielt ihr wortlos einen Spiegel vor das Gesicht. Doch Leni sah darin nicht ihr Spiegelbild. Stattdessen sah sie eine Videoerinnerung von heute Morgen. Sie sah sich selbst, wie sie ihre Mutter gehässig ausgelacht hatte, als diese sie bat, wenigstens einmal beim Tischdecken zu helfen. Die Scham brannte plötzlich heißer in ihrem Gesicht als das lodernde Feuer in der Esse von Meister Glutauge. Jedes freche Wort, das sie jemals gesagt hatte, schien aus dem schwarzen Bad nach ihr zu rufen. Zitternd und mit Tränen in den Augen trat sie an den Rand des Schlunds. Sie schloss die Augen so fest sie konnte und tauchte ihren rechten Arm bis zur Schulter in die klebrige, zähe Masse. Ein gellender Schrei entfuhr ihr. Es fühlte sich an wie 1000 eiskalte Nadelstiche, die gleichzeitig tief in ihre Haut drangen. Ein Gefühl, das gleichzeitig brannte wie Feuer und fror wie ewiges Eis. Die winzigen Schattenhände im Inneren der Flüssigkeit griffen nach ihren Fingern, zerrten an ihr, als wollten sie Leni mit sich hinunter in die endlose Tiefe reißen. Doch sie biss sich auf die Lippen, bis sie Blut schmeckte und suchte weiter am schlammigen Grund, bis ihre Finger schließlich etwas Kaltes, Hartes und Metallisches umschlossen. Mit einem kräftigen, verzweifelten Ruck zog sie den Arm heraus. Ein ekelhaftes Schlipp-Schlapp-Geräusch hallte durch den Folterkeller. Die schwarze Flüssigkeit tropfte zäh ab, doch als Leni ihren Arm betrachtete, war er vollkommen trocken und eiskalt, als wäre nie etwas daran gewesen. In ihrer Hand hielt sie jedoch keinen goldenen Schlüssel, sondern einen mechanischen Finger aus schwerem, rostigem Eisen. Ah, der Finger der Gerechtigkeit! Klatschte Knochpelz hingerissen, in seine dürren Hände Glutauge deutete mit seinem brennenden Eisen auf eine eiserne Jungfrau in der dunkelsten Ecke. Ein schrecklicher Kasten voller Runen und Dornen. Er gehört in das Schloss der schweigenden Qual. Nur wenn die Jungfrau gefüttert wird, öffnet sich der Weg für euch alle. Eine Minute in der Dunkelheit. Wer von euch opfert sich? Die Luft im Folterkeller schien schlagartig gefroren zu sein, als Glutauge auf die eiserne Jungfrau deutete. Es war kein gewöhnlicher Kasten aus Metall. Diese Statue hatte das Gesicht einer Frau, deren Züge vor Schmerz verzerrt waren, und ihre Oberfläche war mit kryptischen Runen übersät, die im rötlichen Licht der Esse schwach pulserten. Der Finger der Gerechtigkeit verlangt nach seinem Platz, dröhnte der Riese, und seine Stimme hallte von den feuchten Wänden wieder wie ein böses Omen. Leni, deren Arm noch immer vor Kälte zitterte, trat vor Sophie und Nele, klammerten sich gegenseitig an den Ärmeln fest. Ihre frechen Sprüche waren längst in der Hitze des Kellers verdampft.
Mit zitternden Fingern schob Leni den rostigen Eisenfinger in das Schlüsselloch, das direkt in der Stirn der eisernen Maske klaffte. Ein Geräusch wie das Zermahlen von Knochen. Krr-krr-klack erfüllte den Raum. Dann öffnete sich die schwere Tür der Jungfrau mit einem markerschütternden Quietschen, das so hoch und schrill war, dass die Mädchen sich die Ohren zuhalten mussten. Doch im Inneren warteten keine eisernen Stacheln. Stattdessen hingen dort hunderte, wenn nicht tausende winziger, silberner Glocken an feinsten Fäden. Sie begannen alle gleichzeitig zu schwingen, doch sie erzeugten keine Musik. Es war ein Chor aus Echos, das weinerliche Schluchzen von Kindern, das wütende Knallen von Türen und, am schlimmsten von allem, das leise, verzweifelte Schluchzen ihrer eigenen Mutter nach einem besonders heftigen Streit.
Hört ihr das?
Raunte Knochpelz und trat so nah an Sophie heran, dass sie seinen modrigen Atem riechen konnte.
Jede dieser Glocken ist eine Träne, die ihr vergossen habt.
Jedes Echo ist ein böses Wort, das ihr jemals ausgesprochen habt. Die Jungfrau bewahrt sie alle auf. Glutauges, massive Hand legte sie schwer wie ein Amboss auf Lenis Schulter.
Eine Minute,
grollte er. Nur eine Minute in der Dunkelheit deiner eigenen Taten. Wer schweigt, gewinnt den Weg nach draußen. Wer schreit, bleibt für immer Teil des Echos. Bevor Tom oder die anderen protestieren konnten, wurde Leni sanft, aber unnachgiebig in den silbernen Glockenwald geschoben. Die schwere Eisentür fiel mit einem dumpfen Bumm zu. Dass die Kerzenflammen im Raum fast erlöschen ließ, Leni war verschwunden. Und nur das Ferne. Unaufhörliche Weinen, der Glockendrang noch durch den massiven Stahl nach außen. Sophie und Nele standen nun allein im flackernden Licht. Der Riese Glutauge wandte sich langsam zu Sophie um. Du dachtest wohl, du kämst ungeschoren davon, kleine Prinzessin, grollte er, und sein rotes Auge fixierte sie wie ein Laser. Er deutete auf ein neues, gähnendes Loch in der Mitte des Kellers, aus dem ein modriger, kalter Wind pfiff, der nach altem Plastik und vergessenem Staub roch. Das hier ist der Abgrund der vergessenen Spielzeuge. Alles, was du jemals aus Wut zerstört, achtlos in die Ecke gepfeffert oder im Regen hast verrotten lassen, ist hier gelandet. Und sie haben dich nicht vergessen, Sophie. Ein scharrendes, klapperndes Geräusch hallte aus der Tiefe herauf, wie hunderte kleiner Plastikfüße, die über rauen Stein trippelten. Plötzlich schossen hölzerne Arme, zerfledderte Puppenperücken und abgebrochene Spielzeugräder über den Rand des Schlunds. Es waren Sophies alte Besitztümer, doch sie waren nun albtraumhafte Zerrbilder ihrer selbst. Ihre Glieder waren mit rostigem Draht geflickt, ihre Glasaugen starrten hasserfüllt nach oben. Deine Aufgabe ist einfach, kicherte Knochpelz und hielt dir ein morsches, nach Verwesung riechendes Seil hin. Kletter hinunter in dein eigenes Chaos. Dort unten liegt das Buch der lammfrommen Kinder. Unterschreib es mit deiner Reue oder bleib bei deinen Opfern. Für immer. Zitternd vor Angst klammerte Sophie sich an das raue Seil und ließ sich Zentimeter für Zentimeter in die totale Schwärze hinab. Unter ihr war nichts als Dunkelheit, bis ihre Füße schließlich auf etwas Hartem, Knisterndem landeten. Es war ein Berg aus zerbrochenen Puppenhäusern und zerrissenen Kuscheltieren, winzige Lichter flackerten auf. Es waren die letzten schwachen Lebenszeichen fast leerer Batterien alter Spielzeugautos, die wie sterbende Sterne im Dreck lagen. Aus den Schatten humpelte ein Teddybär hervor, dem ein Arm fehlte und dessen eines Auge durch einen spitzen, rostigen Nagel ersetzt worden war. Sophie erkannte ihn sofort. Es war Brummi, ihr liebster Bär, den sie vor 2 Jahren in einem Wutanfall die Treppe hinuntergeworfen hatte. Brummi hob den verbliebenen Arm und zeigte stumm auf ein Pult aus schwarzem Obsidian, das am Ende eines Labyrinths aus scharfen Metallsplittern stand. Du willst unterschreiben? Hallte die Stimme eines riesigen Schattens durch den Abgrund. Es war ein Turm aus alten Bauklötzen, der sich vor Sophie aufbäumte und ein strenges, hölzernes Gesicht formte. Dann beweise uns, dass deine Worte mehr wert sind als die Versprechen, die du bisher gebrochen hast. Trage diesen gläsernen Stein. Er symbolisiert deine verlorene Geduld durch das Labyrinth der Scherben. Wenn er zerbricht, zerbricht auch deine Chance auf Heimkehr. Sophie nahm den Stein, der sich so zerbrechlich anfühlte wie eine Seifenblase. Barfuß musste sie den Weg antreten, jeder Schritt auf dem Boden aus zerbrochenem Porzellan und spitzen Metallteilen tat weh. Doch Sophie biss sich die Zähne zusammen, bis ihr Kiefer schmerzte. Die Spielzeuge flüsterten ihr boshafte Dinge zu.
Lass ihn fallen, es ist doch egal, niemand liebt dich hier unten.
Aber Sophie dachte an Leni in der eisernen Jungfrau und an Nele, die oben zitterte. Sie dachte an ihre Mutter und das warme Licht zu Hause. Zum ersten Mal in ihrem Leben war ihr etwas anderes wichtiger als ihr eigener Zorn. Sie erreichte das Pult und Knochpelz erschien wie aus dem Nichts auf der Kante, ein silbernes Gefäß in der Hand. Deine Reue ist die Tinte, Sophie. Denk an den schlimmsten Moment deiner Boshaftigkeit. Sophie schloss die Augen. Sie sah das traurige Gesicht ihres Vaters, als sie ihm gestern die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte. Eine einzige, echte Träne stahl sich aus ihrem Auge und fiel in das Gefäß. Kratz! Ihr Name erschien in leuchtendem Violett auf dem Pergament des riesigen Buches. Doch in dem Moment, als sie den Namen vollendete, begann die gesamte Burg zu beben.
Du hast unterschrieben, kreischte Knochpelz.
Aber der Pakt der Burggruselreisen GmbH verlangt ein letztes Opfer, um deine Schwestern zu retten. Musst du den Schutz des Buches aufgeben und das Labyrinth der Zeit durchqueren.
Ohne zu zögern, schlug Sophie den schweren Deckel zu.
Krabum!
Der Boden des Schachts begann wie ein Fahrstuhl ohne Bremsen nach oben zu rasen, doch die Wände bestanden nun nicht mehr aus Stein. Sie waren übersät mit tausenden tickenden Uhren, deren Zeiger sich in wahnsinnigem Tempo drehten. Tick-Tack, Tick-Tack, flüsterten die Mauern mit tausend Stimmen. Jede Sekunde, die du zögerst, wird Leni im Glockenwald ein Jahr älter. Sophie sah ein riesiges Pendel, das wie eine scharfe Axt über dem Schacht hin und her schwang. Es war der Rhythmus der Burg, der Herzschlag des Schreckens. Ich muss es stoppen, schrie Sophie gegen den Wind an. Mit einem verzweifelten, mutigen Satz sprang sie mitten in das gewaltige Zahnradgetriebe, das die Ohren antrieb. Ein markerschütterndes Geräusch, Krax, erfüllte den Raum. Die Zeit blieb stehen, die Zeiger erstarrten. Die Welt um Sophie herum begann zu verschwimmen und sich wie bunter Nebel aufzulösen. Ein gewaltiger Ruck schleuderte sie zurück in den Folterkeller, der nun seltsam still und friedlich wirkte. Das grüne Feuer war zu grauer Asche zerfallen, Gluttauge und Knochpelz waren verschwunden, als wären sie nie da gewesen. Die eiserne Jungfrau stand stumm in der Ecke, Sophie riss die Tür auf, klack, doch sie war leer. Nur ein kleiner Zettel klebte an der Innenseite. Die Spezialbehandlung ist abgeschlossen, die Mädchen sind bereits beim Nachtisch. Plötzlich wackelten die massiven Burgwände wie Kulissen aus dünner Pappe. Das düstere Gewölbe löste sich im hellen, warmen Schein eines prachtvollen Rittersaals auf. Sophie blinzelte vor. Ihr stand ein riesiger Tisch, beladen mit dampfenden Schüsseln und duftendem Schokoladenkuchen. Dort saßen ihre Eltern, die fröhlich lachten, und Leni und Nele, die beide goldene Papierkronen trugen.
Da bist du ja endlich, Sophie,
rief der Vater und breitete die Arme aus. Leni schob ihr ein riesiges Stück Kuchen hin.
Greif zu, Schwesterchen, du warst wirklich lammfromm.
Sophie setzte sich, doch ihr Herz klopfte noch immer schnell. Als sie unter den Tisch sah, bemerkte sie ein winziges Stück graues Stroh, das an Neles Socke klebte. Und in ihrer eigenen Tasche fühlte sie etwas Kaltes, Hartes. Sie griff hinein und zog einen kleinen gläsernen Stein hervor, der im Kerzenlicht funkelte. Sie schluckte schwer und sah ihre Schwestern an. Sie wussten es alle drei. Die Burggruselreisen GmbH hatte ihr Wort gehalten. Sie würden nie wieder die Zicken von früher sein. Denn sie wussten jetzt, die Burg schläft nie und sie hat für jedes ungezogene Kind ein ganz besonderes Souvenir parat.
Musik
Geschichte im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.